Watu wene kwasa kama mea umcha pasa.
Wir lesen aus dem Buch von Walter Munz, Albert Schweitzer im Gedächtnis der Afrikaner und in meiner Erinnerung. An den letzten paar Sonntagen haben wir Kapitel gehört aus dem zweiten Teil vom Buch Albert Schweitzer im Gedächtnis der Afrikaner. Letzte Woche waren das zwei ungleiche Kinder, die über damals berichtet haben. Und heute lesen wir aus dem 12. Kapitel Albert Schweitzer im Urteil einiger katholischer Priester. Schweitzer hatte einen ebenso vertrauten Umgang mit den Vätern, Brüdern und Schwestern der katholischen Mission wie mit den Pfarrern der evangelischen Kirche in Gabun. Auf unserer Hochzeitsreise im Jahr 1969 in den Süden des Landes und bis in den Kongo hörten meine Frau und ich auch in weit entlegenen Gebieten, wie die Priester in brüderlicher Freundschaft von Schweitzer redeten, so in Brazzaville, Dolisi, Pointe-Noire und Sibiti. Manche dieser Missionare waren Elsässer, und wenn sie hörten, dass wir in Lambarene arbeiteten, rückten sie ihre Stühle gemütlich näher zu uns und wollten vernehmen, wie es Herrn Albert und seinem Spital ging. Der alte Père Bromberg in Dolisi im Kongo freute sich mit seinen Brüdern zusammen so herzlich, dass wir von Schweitzer erzählten, dass er Messwein holte und nicht genug fragen und zuhören konnte bis tief in die Nacht hinein. Dabei war der Doktor nie bis zur Südgrenze des Gabun gekommen, geschweige denn in den Kongo. Er sagte mir einmal, er habe nie Zeit gehabt zum Reisen. Ohne dass ich den Inhalt ihrer Gespräche nacherzählen könnte, erinnere ich mich, wie Schweitzer den seinerzeitigen Erzbischof von Gabun, Monseigneur Adam, auf dessen jährlichen Besuch durch das Spital führte und begleitete, und wie diese beiden alten Elsässer sehr einträchtig und fröhlich wirkten miteinander. Ich erinnere mich auch an die Tage, als 1962 Abbé Pierre, der französische Arbeiterpriester, für kurze Zeit in Lambarene weilte. Die beiden saßen sich am Tisch gegenüber, ohne viel Worte, aber in gegenseitigem Verstehen und jeder in der freudigen Annahme des anderen. Damals dachte ich, dass ein Besuch von Franz von Assisi wohl ähnlich beglückend wäre. Als Abbé Pierre im Lepradorf und im Spital die Predigt hielt an einem Sonntag, saß der alte Doktor mit unter den Zuhörern und ließ sich von diesem Geistesverwandten, der offensichtlich auch ein vom Evangelium Ergriffener war, die Botschaft verkünden. Nun muss ich vom Besuch eines anderen katholischen Priesters berichten, der wie Albert Schweitzer den Friedensnobelpreis erhalten hatte. Es war Père Dominique Bir aus Huy in Belgien. Er kam, um seinen älteren Kollegen Nobelpreisträger zu besuchen, wie er sich ausdrückte. Père Bir klärte uns alle ungefragt auf über seine Verdienste um die Flüchtlinge und Ärmsten von Pakistan und anderer Länder. Am gleichen Esstisch, wo Abbé Pierre kurz vorher still gesessen hatte, suchte Père Bir immer wieder herausfordernde Gespräche mit Herrn Schweitzer anzuknüpfen. Aber auf die beredte, oft spitzzüngige Gelehrsamkeit dieses theologischen Akademikers hat Schweitzer zwar schlagfertig, doch eher kurz geantwortet. Und er blieb seinem Gegenüber wohl auch manche Antwort bewusst schuldig, wenn der Dominikaner mit fast peinlicher Akribie versuchte, den Doktor in die Enge zu treiben mit seinen intellektuellen Erörterungen. Ich vergesse nicht, was ich damals als Taktlosigkeit empfunden hatte, wie Père Bir auf dem weißen Tischtuch unter der abendlichen Petrollampe mit seinem Finger eine Mücke zerdrückte, vor den Augen des Doktors. Wahrscheinlich hatte er damit Herrn Schweitzer aus dem Busch klopfen wollen, zu einem Diskurs über die Ehrfurcht vor dem Leben. Ein solches Gespräch gewährte ihm Schweitzer in diesem Augenblick aber nicht, sondern er sah den gelehrten Herrn nur eine Weile an, erstaunt und gütig. Wir alle am langen Tisch spürten die für Père Bir drückende Peinlichkeit. Ob er sie auch spürte? Der Grand Docteur hat den fast schmerzhaft stillen Augenblick nicht zu lange anhalten lassen, sondern begann bald eine Geschichte zu erzählen. Er war selbst sehr taktvoll und nie verlegen darin, eine Situation zu retten. Immerhin, für uns hatte Père Birs Besuch auch etwas Erfrischendes. Wir begegneten nämlich nicht selten einer Art von Lambarene-Pilgern, die den Doktor kritiklos anhörten und ihn betrachteten, als sei er ein Denkmal. Und wieder andere kamen, welche Herrn Schweizer dank seiner Spende gern zu ihren Freunden zählen wollten. Die Mehrzahl der Besucher kam allerdings, um im Spital ernsthaft mitzuhelfen oder auch, um hier Antworten auf ungelöste Lebensprobleme zu finden. Andere wieder, meistens junge Experten, betrieben Feldstudien im Auftrag irgendeiner Organisation über die Ernährungslage der Gabunesen oder die Landwirtschafts- und Industriemöglichkeiten des Landes. Sie verfassten Berichte zuhanden anderer Experten und reisten dann wieder weiter. Wohlgemerkt, es gab auch unter diesen Leuten kompetente, freundliche Menschen mit eindeutigem Helferwillen. Ein offizieller Entwicklungshilfetourist oder Wohltätigkeitsreisender war Pierre Bich jedenfalls nicht. Er hatte selbstständige Ideen und fraglos hatte er schon viel Gutes geleistet. Während eines Spazierganges erklärte er mir, für ihn seien zwei gemeinsam erlebte Stunden im Lepradorf der schönste und eigentliche Teil seines Lambarene-Besuches gewesen. Er habe in den äußerlich so einfachen und elenden Menschen des Dorfes dieses gefunden: «Des riches qui plus tard seront les vrais seigneurs de Lambarene». Er wollte damit wahrscheinlich ausdrücken, dass im Himmelreich die armen, unbekannten und namenlosen Menschen unseres Lepradorfes einmal die ersten des Ortes sein werden. Diese Fragestellung stand in eigenartigem Kontrast zum übrigen Verhalten des interessanten Mönches Pierre Bich. 1991, nach 29 Jahren, darf wohl auch Folgendes berichtet werden. Pierre Bich anerbot sich Albert Schweitzer schriftlich. Er zeigte mir selbst den entsprechenden Brief, dass er nach dem Tode des Doktors bereit sei, das Spital im Sinne des Gründers weiterzuführen. Ich sprach nachher mit Herrn Schweitzer darüber, der mir seinen absagenden Antwortbrief ebenfalls zeigte. Der Doktor schrieb, er könne auf das Angebot von Pierre Bich verzichten, da er sich über die Zukunft des Spitals nach seinem Tod keine Sorgen machen müsse. Es seien gute Freunde vorhanden, die mit den Problemen vertraut seien. Dann schrieb Schweitzer noch, oft am Morgen, wenn er aus gesundem Schlaf erwache, frage er sich, ob wohl auch Pierre Bich gut geschlafen habe. Und er wünsche es ihm. Dann folgten noch Grüße und Wünsche für Pierre Bichs Werk. Mit zwei Priestern habe ich im Herbst 1987 mehrmals und eingehend über Albert Schweitzer reden können. Beide sind Franzosen, da aber Père Masson seit 30 Jahren und Père Le Terrier seit 39 Jahren in Gabun wirken, kennen sie die Schwarzen sehr genau und darum haben die Gedanken der beiden auch viel afrikanische Aussagekraft. Père Hubert Masson. Hubert Masson, Theologe und Mitglied des Ordens vom Heiligen Geist, stammt aus einer gebildeten Familie in Paris und wurde dort 1929 geboren. Er hat das Lambarene-Spital mehrmals als Patient erlebt und vor allem jahrelang als katholischer Seelsorger betreut. Pierre Masson erklärte, für ihn sei das Wirken von Albert Schweitzer in Gabun ein gewaltiges Ereignis. Da dieser Priester zwar fromm, doch unzimperlich ist und wohl alles Wesentliche des praktischen Lebens kennt, er war auch längere Zeit Gefängnispriester in Libreville, so ist es beeindruckend, dass er Schweitzers Schaffen in einen biblischen Zusammenhang stellt. Er weist auf das 5. Kapitel der Apostelgeschichte hin, wo der Pharisäer Gamaliel vor dem Hohen Rat über die Apostel sagt: «Sehet von diesen Leuten ab und lasst sie gewähren, denn sollte dieses Vorhaben oder dieses Werk von Menschen stammen, so wird es zunichte werden. Stammt es aber von Gott, so werdet ihr sie nicht vernichten können.» Apostelgeschichte 5, 38-39. Pierre Masson wollte damit nicht ausdrücken, das Schweizer Spital sei ein göttliches Werk, wohl aber dies: der Doktor müsse aus göttlicher Kraftquelle geschöpft haben, sonst hätte es nicht solche Wirkung gehabt. «Il a duré, il est resté, demeuré jusqu'au bout.» Er hat durchgehalten und ist geblieben bis zum Ende. Weil Hubert Masson wusste, wie schwierig es für einen gebildeten Europäer ist, im äquatorialen Urwald lange durchzuhalten, deshalb fand er nicht genug Worte, um die Größe von Schweizers Treue zu benennen. Die Verwurzelung des Doktors in den Herzen der Afrikaner ist eine Tatsache. Dass er anerkannt geblieben ist bis heute, in einer Zeit so großen Wandels, das besagt viel. Sein Ausharren von 1913 bis 1965 sei nicht vorstellbar ohne eine außergewöhnliche innere Kraft. Dazu genüge Hartnäckigkeit oder Besessenheit, eines Menschen nicht, sondern es sei eine unerschöpfliche innere Kraftquelle nötig. Bermasson drückte sich so aus: Pour ça, il faut une foi profonde et entretenue. Dafür braucht es eine tiefe und gelebte Frömmigkeit. Seine weitere Bemerkung dazu war herrlich afrikanisch. Ein solcher Glaube müsse täglich gepflegt werden, wie ein Garten oder ein Motor, wenn diese in Afrika überleben wollen. Dann fuhr Bermasson weiter: Schweizer wird im Gabun nie mit kolonialen Kommandanten, auch nicht mit Priestern oder anderen Ärzten gemeinsam genannt. Er hat ihre Namen alle weit hinter sich gelassen. Hat Schweizer etwas in Bewegung gebracht in diesem Land? Ja. Betrachte die gabunesischen Pflegerinnen und Pfleger im Schweizer Spital und vergleiche sie mit ihren Kollegen der Regierungsspitäler, die gleichen Menschen des gleichen Landes und doch welcher Unterschied. Im Schweizer Spital gibt es Verantwortungsbewusstsein, eine Bereitschaft zum Dienen und Helfen, Gewissenhaftigkeit im Sinne des Wortes. Hier gibt es eine Ordnung, manchmal gewaltsam abverlangt und durchgesetzt. Die Schwarzen haben über die Disziplin des Doktors manchmal geschimpft und manchmal gelacht, und doch spürten sie, dass sie gut und notwendig war. Les fameux souliers du docteur, quelquefois ils en ont foutu dans le cul des gens, sagt der Priester. Schweizers gütige, manchmal aber auch handgreifliche, gleichsam gut bäuerische Art kam an. Er erhielt eine Antwort in den Herzen der Afrikaner. Und noch etwas anderes als Verantwortungsbewusstsein und Hilfsbereitschaft? Die sofortige Antwort des Bermasson: Mon cher ami, c'est déjà énorme. Lieber Freund, das ist doch schon ganz außergewöhnlich. Aber es gibt doch noch mehr. Der Gabunese ist traditionell seinem Stammesverwandten ein richtiger Bruder in schönem menschlichen Sinn. Der Nachbar aber, der nicht seine Sprache spricht und nicht in der gleichen Stammestradition lebt, er ist der andere, der Fremde, und ihm gegenüber fühlt sich niemand verpflichtet. Schweizer hat es fertiggebracht, seinen Leuten beizubringen, dass Jesus auch die anderen geliebt hat, dass er auch für sie, die Fremden und die Armen draußen gestorben ist. Also, die gabunesischen Pfleger und Schwestern im Labarene betreuen auch den Fremden wie einen Bruder. Im Schweizer Spital kümmert sich der Infirmier sogar um den Leichnam eines Stammesfremden. Als Priester weiß ich, was für Tabus und Ängste mit dem Tod verbunden sind. Diese Aussage von Bermasson deckt sich mit der eines elsässischen Holzfällers, Pierre Spindler, der mir vor langer Zeit erklärt hatte: Theologie, Jesus- und Paulusforschung, Johannes Sebastian Bach, Goethe und Kulturphilosophie hin oder her. Für mich ist am ganzen Werk Schweizers das Größte, dass in seinem Spital ein Galao und ein Babunu auf der Tragbare einen Fang in den Operationssaal bringen. Für uns in Europa ist die Größe dieser Leistung in ihrer tatsächlichen und täglichen Bedeutung gar nicht zu ermessen. Und 1991, wo die République Gabonaise schon recht festgefügt ist, erscheint bei schnellem Hinsehen eine solche Errungenschaft nicht mehr überwältigend. Aber der Eingeweihte kennt die Bedeutung solcher Aussagen. Père Letellier. Sie können überzeugt sein, Albert Schweitzer ist noch sehr daheim in diesem Land. Sein Bild hängt in unzähligen gabunesischen Häusern, ob deren Wände aus Baumrinde, Bambusstäben oder aus verputztem Stein gebaut sind. Er hat auch viele Karten geschrieben und mit ihnen gedankt für jeden empfangenen Dienst, für jedes Paket. Seine Dankesgrüße werden von den Afrikanern hoch geschätzt. Zur Zeit, als Père Letellier, Priester aus Cherbourg, in Port-Gentil als junger Vikar wirkte, weilte Schweitzer einmal für einige Tage in der dortigen protestantischen Mission, um auf das Passagierschiff de Brazza zu warten, welches ihn nach Europa zurückbringen sollte. Der Doktor verschloss die Tür zu seinem Zimmer, da er arbeiten müsse. Père Clément, der befreundete Leiter der katholischen Mission von Port-Gentil, kam trotzdem zu Schweitzer und fand ihn am Tisch zwischen Stapeln von Briefen und Karten, die er Freunden schrieb und widmete, welche er grüßen und denen er danken wollte vor seiner Abreise. Schweizer soll dann zu Père Clément gescherzt und geseufzt haben: «Vous voyez le grand tourment du grand docteur», sinngemäß übersetzt: «Sie sehen meinen Riesenberg von Pflichten». Tatsächlich war Schweitzer unermüdlich im Danken. Es gibt manches schöne Wort von ihm über die Dankbarkeit. Die Kälte in der Welt rührt daher, dass wir das, was wir an Dankbarkeit empfinden, denen, die sie gilt, nicht genugsam kundgeben. Wir müssen uns alle anhalten, unmittelbar zu sein und die unausgesprochene Dankbarkeit zur ausgesprochenen werden zu lassen. Dann gibt es in der Welt mehr Sonne und mehr Kraft zum Guten. Aus seiner Zeit in Lambarene erzählte mir Père Leterrier die folgende köstliche und vielfältig interessante Begebenheit. Vor Jahren wurde unsere Mission vom Sekretär des Apostolischen Nuntius in Yaoundé, Kamerun, besucht. Der junge Mann, etwa 26-jährig und von amerikanischer Herkunft, trug den Titel eines Monseigneur, war aber nicht Bischof. Er kam auf dem Landweg nach Lambarene in seinen Zivilkleidern ebenso makellos aussehend wie nach dem Umziehen in der Soudan. Am zweiten Besuchstag in Lambarene wünschte Monseigneur, das Albert-Schweitzer-Spital zu sehen. Père Leterrier führte den vornehmen Gast hinunter zum Fluss und zum Missionsboot. Der Sekretär war in feinstes Weiß gekleidet, mit breiter violetter Bauchbinde und legte sichtlich großen Wert auf sein Äußeres. Er fand das Schiff, obwohl es sorgfältig gereinigt worden war, sehr unsauber. Monseigneur tadelte den um viele Jahre älteren Père Leterrier besonders auch deswegen, weil auf dem Gehäuse des Außenbordmotors noch die Spuren des barfüßigen schwarzen Mechanikers sichtbar waren, der mit Vorbedacht noch ausgeschickt worden war, um dem Boot den letzten sauberen Glanz zu verleihen. Man hätte das Schiff vorher reinigen lassen sollen. Père Leterrier, ein lauterer Mann Gottes, erreichte schließlich mit seinem Monseigneur das Spital am anderen Ogowe-Ufer. Als die Schwarzen dort die violette Bauchbinde aus dem Boot steigen sahen, hielten alle den jungen Mann für einen Bischof, knieten vor ihm hin und wollten den Ring küssen, den er nicht hatte. Der Sekretär aber gab sich geistesgegenwärtig doch als Bischof aus, legte seine Hände auf die Köpfe der kauernden und freudig bewegten Menschen und segnete lange, lange, lange. Schließlich kamen Père Leterrier und der junge Gesandte des Apostolischen Nuntius von Yaoundé doch in die sogenannte Grande Pharmacie, das Hauptgebäude des Spitals. Dort saß der Doktor am Schreibtisch und grüßte die beiden freundlich. Es war die Zeit des Vatikanum II, an dessen Entwicklung Schweizer mit wachem und hoffnungsvollem Interesse aus der Ferne teilnahm. Père Leterrier berichtete, wie der alte Doktor dieses Thema mit dem jungen Kirchenmann diskutieren wollte. Dieser hielt dann aber einen Vortrag ohne Ende, so dass Schweizer während einer halben Stunde nicht zu Wort kam. So viel wusste der Sekretär. Der Doktor stand schließlich auf und sagte dem Herrn, jetzt zeige er ihm gerne noch das Spital. Als die drei Männer vor die Türe der Pharmacie hinausgetreten waren, sahen die Schwarzen wieder die violette Bauchbinde und das lange, beidseits bereitwillige Spiel des Kniens und Segens begann von Neuem. Père Leterrier und Albert Schweitzer warteten bescheiden und geduldig. Schließlich begann Père Leterrier sich beim Doktor zu entschuldigen, weil er mit diesem Besucher ihm so viel Zeit wegnehme. Schweitzer habe dann seelenruhig geantwortet, «Oh, laissez-le, c'est un schön, il a de l'avenir. Lassen Sie ihn, er ist noch jung, er hat die Zukunft noch vor sich.» Sein Humor hat dem Doktor vieles erleichtert in Afrika. Père Leterrier erzählte mir dann noch die Geschichte von Frère Matthias von der Mission Sainte-Anne au Fernand-Watz. Dort südlich von Port-Gentil, in einer schönen Lagunenlandschaft, hat Père Leterrier 12 Jahre lang gearbeitet, 7 Jahre gemeinsam mit Frère Matthias. Dieser war von zu Hause aus Gärtner und stammte aus Mühlhausen im Elsass. Frère Matthias lebte 62 Jahre lang im Gabun, immer auf der Missionsstation Sainte-Anne. 3 Mal in dieser Zeit war er nach Frankreich zurückgekehrt, 1910, 1920 und 1930. Er war 1895 im Gabun angekommen und hieß Josef Schmidt. 1957 kehrte er ins Elsass zurück und starb dort in Blotzheim im gleichen Jahr. Albert Schweitzer weilte damals auch im Elsass und nahm an der Beerdigung von Frère Matthias teil, den er durch so viele Jahre gekannt hatte. Frère Matthias war einmal vom Doktor wegen eines Leistenbruches operiert worden. Als es dem Patienten wieder besser ging, lud Schweitzer den Frère ein, im Refektorium gemeinsam mit ihm zu essen. Da fing Bruder Matthias zu erzählen an. «Doktor, ich kenne Sie schon lange. Erinnern Sie sich, wir waren miteinander Kinder in Mühlhausen. Sie waren im Gymnasium, welches ihr Onkel leitete, und ich war in der Primarschule. Jeden Tag kamen sie zum Onkel zum Mittagessen und sie trugen ein grünes Gewand und eine flache Mütze. Wir kleinen Lausbuben von Mühlhausen riefen ihnen immer zu: «Assiette à soupe, assiette à soupe», Suppenteller, wegen ihrer Mütze. Der Doktor habe sich sehr gefreut über diese Geschichte und von da an hätten die beiden sich immer wieder geschrieben und seien Freunde geblieben. Zum Schluss unseres Gespräches bekannte mir Père Leterrier, wie einig er sich mit dem Doktor stets gefühlt habe. Wohl gab es einige theologische Differenzen hinsichtlich der Bedeutung des Papstes oder der Mutter Gottes, aber diese Unterschiede trennten uns niemals. Wir versuchten beide im Sinne des Wortes Jesu zu leben, seid untereinander eins, wie der Vater und ich eins sind.